Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wer letzten Sonntag da war, wundert sich sicher, denn über diesen Text, der gerade gelesen worden ist, hat letzte Woche Pfarrer Körner gepredigt, weil das Evangelium zu kirchweih ist. Und heute haben wir tatsächlich genau diesen Text nochmal als Predigttext. Ich habe überlegt, was ich mache, aber ich denke, vielleicht hat es einen Grund, dass Gott uns diesen Text zweimal auftischt. Wir sind noch nicht fertig mit der Geschichte. Und wenn Gott sie zweimal predigen lässt, ist sie vielleicht gerade besonders wichtig für uns. Darum lasst uns Gott bitten, dass er uns Aufmerksamkeit gibt für das, was sein Wort uns heute sagt. Herr, dein Wort ist wie ein Feuer. Gib uns deinen Heiligen Geist und erfülle unsere Herzen. Entzünde in uns dieses Feuer deiner göttlichen Liebe. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, die Zachäus-Geschichte ist wie ein großer Spiegel. In dem sieht man, wie die Menschen sind, und man sieht, wie Jesus ist, wie Gott ist. Das ganze Neue Testament, habe ich vorhin gesagt, könnte man in dieser Geschichte zusammenfassen. In diesem Ereignis, denn es ist etwas, was wirklich passiert ist. Es ist nicht wie der verlorene Sohn, ein Gleichnis, sondern man merkt das im Urtext richtig an manchen Stellen, dass das von Augenzeugen berichtet ist, die das richtig vor sich sehen, wie das gewesen ist. Ja, und diese Geschichte in diesem Spiegel wollen wir auf zwei Sachen schauen, nämlich auf die Menschen und vor allem auf Jesus. Und als drittes will ich euch dann noch was erzählen, was das für uns bedeutet. Schauen wir also zuerst auf die Menschen. Menschen waren schon immer neugierig. Die Hauptstraße war an diesem Tag vollgestopft mit Leuten. Die ganze Stadt war voll. Alle waren auf der Straße. Jeder hatte schon gehört, Jesus kommt hier durch, eine Jahrhundertgestalt. Es gab die unglaublichsten Geschichten von ihm. Und natürlich wollte ihn jeder sehen. Auch der da hinten, der Zollchef. Unverschämtheit. Ausgerechnet der. Zwar stammten die Zollbeamten aus der einheimischen Bevölkerung, aber sie waren beauftragt, oft von ausländischen Stellen selbstständig Zoll einzuziehen. Sie mussten zwar einen gewissen Teil abgeben, aber da war schon noch genug Gelegenheit, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und dieser da war der Chef und war stinkreich. Sein Problem war nur, er war ziemlich klein. Und ich stelle mir vor, so ein kleiner, ehrgeiziger Mann, der versucht, seine mangelnde Anerkennung durch Geld wettzumachen und Macht. Wenn ihr mich nicht leiden könnt, dann zahlt ihr eben drauf. Sonst kommt ihr hier nicht durch. Nicht durch das Tor. Nicht über die Brücke. Nicht über die Grenze. Oder wo immer der Zoll eben eingezogen wird. Das macht einen natürlich auch nicht beliebter. Und so entsteht ein Teufelskreis. Jeder Mensch will anerkannt und geliebt werden. Und wenn er das nicht kriegt, womöglich von Kind auf, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht sich zurück oder man kämpft. In beiden Fällen entstehen oft Teufelskreise. Und es zieht sich durch diese ganze Geschichte, dieser Hunger nach Anerkennung und der Ersatz des Geld. So sind die Menschen. Neugierig und hungrig nach Anerkennung. Zachäus kommt nicht durch. Er hat keine Chance. Aber er gibt nicht auf. Er ist ein Kämpfer. Er läuft voraus. Er ist ja nicht blöd. Sonst hätte er es auch nicht so weit gebracht. Er will einen unbesetzten Platz ergattern, wo Jesus noch hinkommen muss. Allerdings würde er da womöglich immer noch nichts sehen. Wenn sich die Menge so um Jesus herumschiebt. Jesus schiebt eine regelrechte Bugwelle von Leuten vor sich her. Also bleibt nur eine Möglichkeit, der Baum. Und so stieg der Mann mit seinen feinen Sachen auf den Maulbeerfeigenbaum. Was der riskiert, was sollen da die Leute sagen? Dass der Herr Oberzöllner auf einem Maulbeerbaum hockt, der kleine Giftzwerg. Zachäus nimmt das Gespött der Leute in Kauf. Es ist egal, die können ihn sowieso nicht leiden. Er hat ein brennendes Interesse und dafür riskiert er es. Er setzt alles auf eine Karte. Er will Jesus sehen, koste es, was es wolle. Und dieses brennende Interesse, das ist schon ein Wink Gottes. Das ist schon ein Geschenk, eine Gnade Gottes, mit der Geist Gottes Jesus entgegenarbeitet. Und nun kommt Jesus. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er auf und sagte, Zachai, Zachaios, schreibt die griechische Bibel. Zachaios, Zachäus, also der Jude hieß Zachai. Jesus blickt zu ihm hoch und sagt, Zachai, schnell, komm runter. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und der stieg sofort herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Der freut sich. So eine Ehre. So eine Anerkennung. Ihm, von allen Leuten, war er bei ihm eingekehrt. Und die sehen das natürlich alle und stecken die Köpfe zusammen und regen sich auf und sagen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Bei so einem Blutsauger. Bei diesem Halsabschneider. Jesus hätte genauso gut bei einem von der AfD reingehen können. Hätte vermutlich eine ähnliche Empörung oder würde vermutlich eine ähnliche Empörung auslösen. Heutzutage. Da ist er reingegangen, um auszuspannen. So sagt das Neue Testament wörtlich, um auszuspannen. Nach einer Reise am Abend. Und ich denke, es wird ein annehmliches Quartier gewesen sein. Aber das ist nicht die Hauptsache. Schauen wir auf Jesus. Jesus blickte zu ihm hoch. Er sieht sein Interesse und er nimmt ihn ernst. Jesus ehrt ihn damit, dass er von allen Leuten gerade zu ihm kommt und bei ihm einkehrt. Denn Jesus kennt unseren Hunger nach Liebe und Anerkennung. Und er sagt sogar, ich muss heute bei dir einkehren. Genauso sagt er, der Menschensohn muss in die Hände der Sünder übergeben werden und muss sterben. Dieses Muss bedeutet, es ist von Gott so bestimmt. Es muss so sein. Es gibt manchmal so Situationen im Leben, wo man spürt, das musste so kommen. Gott wollte, dass das passiert. Das war Gottes Bestimmung. So ist es auch hier. Jesus sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Gott will, dass das passiert. Das ist Gottes Gnade. Und damit erfüllt sich nicht nur der Wunsch vom Zachai, Jesus zu sehen. Er darf ihn sehen, ganz von nahem. Er darf sogar mit ihm sprechen. Jesus spricht ihn an. Ja, noch mehr, Jesus verbringt seine Zeit mit ihm. Einen ganzen Abend ist er ganz nah da und er kann ihn sehen und mit ihm reden. Habt ihr das schon mal erlebt? Ein Mensch, dessen Gegenwart einem kostbar ist. Jemand, den man sehr bewundert oder schätzt. Zum Beispiel, wenn man verliebt ist. Und es kommt tatsächlich dazu, dass man ganz nah mit ihm Zeit verbringen kann und er sich einem zuwendet. Da geht ein Traum in Erfüllung. Er nahm ihn auf mit Freude. Da leuchtet die Freude in seinem Haus nur so zu den Fenstern raus. Wahrscheinlich hätte Jesus keinem eine größere Freude machen können mit seinem Kommen als gerade ihm. Gottes Freundlichkeit überschwemmt ihn. Er weiß, das ist völlig unverdient, dass Gott ihm, dem Sünder, so großzügig ist. Das lässt sein Herz weit werden. Er lässt los. All den Besitz, an den er sich geklammert hat, das Geld, um das sich sein Leben täglich gedreht hat, er lässt es los. Herr, die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen. Großzügig bist du, mein Gott. Ich will auch großzügig sein. Geben ist seliger als nehmen. Und er will auch wieder gut machen, wo er Unrecht getan hat. Wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Weißt du nicht, sagt die Bibel, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Die Zuwendung Jesu hat ihm so gut getan, dass er in der Lage ist, seinen Ersatz loszulassen. Jesus hat ihm die Liebe Gottes ins Haus gebracht. Und ihm zuliebe tut er alles, was ihm einfällt. Dir ist Gerechtigkeit wichtig. Und dir ist Barmherzigkeit wichtig. Das weiß er von Gott. Und Jesus antwortet, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ein Herz hat Gottes Gnade erfahren und das Geld losgelassen. Sein Leben dreht sich nicht mehr um das Geld, sondern er nimmt Gottes Güte auf und gibt sie weiter. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Auch er gehört zum Volk Gottes. Die Verheißung des Segens ruht auch auf ihm. Ich habe eine Weile nachgedacht, was das bedeutet. Auch er ist Abrahams Sohn. außer dem, was ich gerade gesagt habe, denke ich, bedeutet es eine Anerkennung. Auch er gehört zum Volk Gottes. Er ist kein Ausgestoßener mehr. Und Jesus spricht ihn damit gerecht. Er ist kein Ungerechter mehr, kein Kind der Sünde, sondern auch er ist ein Kind der Verheißung. Und dann kommt der Spitzensatz. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist das Unglaubliche an Jesus. Jesus kommt in die Welt und sucht die Geizhälse, die Unmöglichen, die keiner leiden kann. Jesus sucht die, deren Herzen noch nicht in Ordnung sind. Er sucht die Unangenehmen, mit denen man sich nicht freiwillig abgibt, zu denen man am wenigsten gehen würde, die alle meiden. Wer ist das heute? Jesus sucht die Nazis. Jesus sucht die Alkoholiker. Er sucht die Kriminellen. Er sucht die Linksextremen. Er sucht die Islamisten. Jesus geht nicht dahin, wo es einen hinzieht. Er hat sich nicht überlegt, welche sind die angenehmsten Leute hier? Welche waren die nettesten, die mir heute begegnet sind? Zu denen gehe ich heute Abend. Von denen lasse ich mich einladen. Nein, von der ganzen Menschenmenge hat er den herausgesucht, der am verlorensten ist, der am meisten die Zuwendung und die rettende Liebe Gottes braucht. Das ist Jesus. Und so einen Gott gibt's nicht nochmal auf der Welt. Hier könnte ich jetzt mit der Predigt aufhören, aber ich möchte euch noch ein Beispiel lesen, wie sowas in unserem Leben aussehen kann. Und zwar lese ich von Corrie ten Boom, einer Holländerin, als sie einen Besuch in Ost-Berlin machen wollte, zu DDR-Zeiten. Sie ist mit ihrer Freundin Conny unterwegs. Ja. Und erzählt. Conny und ich standen mit anderen Leuten vor dem Checkpoint Charlie, dem Grenzübergang für Ausländer nach Ost-Berlin, und warteten. Viele, die mit uns in der Schlange standen, waren Holländer, und ich stellte mit Befriedigung fest, dass sie ohne Schwierigkeiten durchgelassen wurden. Alles schien Routine. Händige dem Beamten deinen Pass aus, geh ein Stück weiter, erhalte deinen Pass zurück mit dem Stempel, der dir erlaubt, einen Tag in Ost-Berlin zu sein. Ich war also guter Hoffnung, dass alles glatt ging. Endlich standen wir vor dem Schalter. Der Beamte prüfte unseren Pass, sah in einem Buch nach, drehte sich um und sprach mit einem Mann, der hinter ihm stand. »Stimmt etwas nicht?«, fragte ich den Mann. Er drehte sich nach mir um und sah mich mit einem strengen Blick an. »Kommen Sie mit«, sagte er, und führte uns in ein kleines Seitenzimmer. Wir wurden befragt, und dann öffneten sie meine Handtasche. Sie fanden zwei Bücher darin. Eines war die ostdeutsche Ausgabe meines Buches »Die Zuflucht«. Das andere war Billy Grahams Friede mit Gott. Der Offizier griff nach Billy Grahams Buch und schrie, »Was? Ein Buch von diesem Maschinengewehr Gottes?« Ich lachte. »Das ist ein guter Name für Billy Graham«, sagte ich. »Das muss ich ihm erzählen, wenn ich ihn wieder treffe. Maschinengewehr Gottes. Aber Sie müssen es mir sagen, wenn ich diese Bücher nicht mit nach Ostberlin nehmen darf. Dann behalten Sie sie einfach hier und wir können gehen. Oh nein, sagte er streng. So einfach geht das nicht. Wir müssen erst noch einiges von Ihnen wissen. Bevor er mit seinen Fragen begann, suchte er nach versteckten Büchern. Seine raue, schroffe Art verletzte mich. Ich sagte es ihm. Mir ist, als stünde ich wieder vor der Gestapo. Nein, sagte er verlegen, ich bin keine Gestapo. Aber Sie haben genau dieselben Umgangsformen. Er zwang sich zu größerer Zurückhaltung, aber trotzdem hielt er uns mehr als 3 Stunden in diesem Durchsuchungsraum fest. Eine Stenotypistin wiederholte jedes Wort, das ich sagte, und nahm es in ein Protokoll auf. Hier erfuhr ich, dass mein Name auf der schwarzen Liste der DDR stand. Deshalb wurde ich so ausgefragt. Ich spürte, wie in mir der Zorn hochkam. Nur ein paar Stunden waren für den Besuch von Christen in Ostberlin vorgesehen gewesen. Und nun verging die Zeit auf der Polizeistation. Herr, betete ich still, warum hältst du uns hier zurück, wo wir doch so dringend in Ostberlin erwartet werden? Da wurde mein schwerfälliger holländischer Geist von einem neuen Gedanken bewegt. Es konnte ja Gott sein, der uns wegen des Grenzbeamten hier festhielt. Er liebt ja nicht nur die Christen in Ostberlin, sondern auch diese kommunistischen Beamten, den Polizeioffizier und die uniformierte Stenotypistin. Was für einen schweren Fehler machen wir, wenn wir denken, Gott kümmere sich nur um Christen. Obwohl er will, dass alle Menschen Christen werden, liebt er doch nicht die einen Menschen mehr als die anderen. Ja, es war die unbekehrte Welt, für die Gott seinen eingeborenen Sohn gab. Und Jesus selbst sagt, dass er nicht gekommen war, um die Gerechten zu suchen, sondern die Sünder zur Buße zu rufen. Ich musste an die Worte Jesu denken, als er sagte, ihr werdet um meines Namens willen vor Könige und Statthalter gestellt werden. Das ist eure Gelegenheit zum Zeugnis. Dann sorgt euch aber nicht darum, was oder wie ihr reden sollt. Plötzlich war meine Beziehung zu dem Beamten total verändert. Er war nicht mehr mein Feind. Er war ein Mensch, für den Jesus Christus gestorben ist. Nun legte ich in jede meiner Antworten ein Zeugnis meines Glaubens an Jesus. Es wurde eine Art Spiel. Ich fragte den Mann, haben Sie jemals in der Bibel gelesen? Nee, ich bin Marxist, sagte er mit fester Stimme. Die Bibel ist extra für Marxisten geschrieben worden, sagte ich. Sie sagt, dass Gott die Marxisten so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder Marxist, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Beide, der Offizier und die Stenotypistin, hörten mit ernsten Gesichtern zu. Das ermunterte mich fortzufahren. Ich sprach über die beiden großen Probleme der Menschheit, Sünde und Tod, und stellte fest, dass die Bibel uns die Antwort auf diese Probleme gibt, indem sie über Jesus spricht. Warum behalten Sie meine Bücher nicht hier und lesen Sie, sagte ich. Ich gebe Ihnen gern ein Autogramm. Beide Bücher werden viele Ihrer Fragen beantworten. Muss ich die lesen? Fragte der Offizier. Ich will Ihnen nicht schaden, lachte ich. Der Beamte lachte auch. Aber dann fing er sich wieder, wurde sehr ernst und fragte mich in geschäftsmäßig tadellosem Hochdeutsch. Ich sehe, dass Sie Schokolade bei sich haben. Wofür nehmen Sie die mit? Ich wollte sie für die Pfarrerskinder in Ostberlin haben. Bringen Sie nicht auch Schokolade mit, wenn Sie eine Familie mit Kindern besuchen? Nein, ich bringe Blumen mit, sagte er ernst. Blumen sind gut für die Eltern, aber die Kinder haben viel lieber Schokolade. Spaß beiseite, ich predige oft über Schokolade. Ich überspringe jetzt ein Stück. Während die Stenotypistin ihren Bericht schrieb, saß ich schweigend neben ihr. Kurz darauf kam der Beamte zurück. Er nahm das Protokoll auf und las laut: Corrie ten Boom erhielt im Gefängnis von Gott den Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus in der ganzen Welt zu verkündigen. Ihre Kirche lehrt sie, Schokolade mitzubringen, wenn sie Familien mit Kindern besucht. Und so weiter. Der Beamte nickte und entschuldigte sich. Er sagte, er müsse das Protokoll erst seinem Vorgesetzten vorlesen, bevor wir nach Ost-Berlin gehen dürften. Als er gegangen war, sprach ich mit der Stenotypistin und drang sie, Jesus als ihren Herrn anzunehmen. Sie hörte wieder aufmerksam zu und sah gelegentlich in mein Buch. Als jedoch der Beamte zurückkam, stand sie auf und kehrte an ihre Schreibmaschine zurück. Ich gab dem Beamten das Buch von Billy Graham und sagte, nehmen Sie dieses Buch von Gottes Maschinengewehr mit nach Hause. Es wird Ihr Leben verändern. Er versuchte, sachlich zu wirken. Aber hinter seinen Augen konnte ich Hunger und Durst nach mehr sehen. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er das Buch und ließ es in seine Brieftasche gleiten. Mein Buch gab er der Stenotypistin und gab ihr einen Wink, es in ihre Handtasche zu legen. Dann öffnete er die Tür und ließ uns in Richtung Ost-Berlin weitergehen. Es tut mir leid, dass ich Sie so lange festgehalten habe, Fräulein, sagte er. Aber was wir hier getan haben, ist wichtiger als Ihr Besuch bei Ihren Freunden. Wir gaben uns die Hände und dann gingen Conny und ich in die kommunistische Stadt, um festzustellen, dass die letzte Bemerkung des Beamten stimmte. Was wir in Ost-Berlin tun konnten, war wichtig. Aber wichtiger war es, das Evangelium von Jesus Christus denen zu bringen, die im Dunkeln leben. Ja, möge es der Heilige Geist schenken, dass wir sehen lernen, wie Jesus sieht. Und möge es der Heilige Geist schenken, dass wir lieben lernen, wie Jesus liebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.